Ich denke, das kennt so jeder aus seiner eigenen Erfahrung, dass man einen großen Wunsch hat, vielleicht gerade wenn man jung war, man hat sich schon lange etwas gewünscht, nur dieses eine, wenn man das hat, dann ist man glücklich. Und dann vielleicht Weihnachten, Heiligabend, auf einmal ist genau dieses Geschenk unterm Baum und du denkst dir, jetzt kann ich sterben, jetzt kann mich nichts mehr glücklicher machen, ich bin zufrieden mein ganzes Leben lang. Nur noch das hat mir gefehlt zu meinem Glück. Und es ist dann auch so, wirklich die erste Zeit, man dreht sich um die Sache. Aber wenn man dann ehrlich ist, so nach und nach, da verblasst dieser Wunsch. Es kommt wieder was anderes in den Sinn. Und man merkt so, der große Wunsch, wo man so gedacht hat, das ist es. Es wird eigentlich so ein bisschen zur Normalität. Genauso ist es ein bisschen im Glaubensleben. Jeder, der sich bekehrt hat zum Herrn Jesus, der so aus seiner Verlorenheit, aus der Finsternis zum Herrn Jesus gekommen ist, der will nichts mehr anderes. Da ist Liebe, die ist überschwänglich, man ist begeistert, man macht vielleicht Dinge, die man jetzt nicht mehr tun würde, man geht einfach voraus und man denkt sich, jetzt ist alles wunderbar. Auf dieser Wolke schwebe ich, aber dann merkt man so mit der Zeit, das Christsein ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und in diesem Marathon gibt es halt Zeiten, da bist du oben, aber es gibt auch Zeiten, da bist du unter, da hast du Herausforderungen, da hast du Anfechtungen. Und dann wird dieses große Geschenk, diese Liebe und dieses Glück, was du hattest, vielleicht auch als Gefühl, geht so in den Hintergrund. Und das ist etwas, das hat die Gemeinde in der Bibel, ich sage mal so, das, was wir so erleben, jeder in seinem Christsein, das ist etwas Biblisches und das hat die Gemeinde zu Ephesus in den Sendschreiben in der Offenbarung auch erlebt. Ja, die hatten wirklich alles erlebt mit dem Herrn Jesus, aber da ist etwas eingedrungen, wo der Herr Jesus in den Hintergrund geraten ist. Und das wollen wir uns heute mal anschauen, das Sendschreiben aus Offenbarung 2, Sendschreiben zu Ephesus. Einfach mit dem Ziel, heute Morgen, auch hier wieder, es ist Altes aus dem Schatz geholt, sich wieder ganz neu ausrichten auf das wirklich Wichtige, das manchmal so in unserem Alltag, in unserem Christenleben, so in den Hintergrund gerät, nämlich unsere Beziehung zum Herrn Jesus. Dass er im Mittelpunkt ist, dass wir von ihm alles erwarten, wie wir auch gestern schon gehört haben. Und das hat wiederum Auswirkungen, das ist dann interessant, was das Sendschreiben hier zu Ephesus sagt. Wir wollen einfach wissen, wie kann eine Gemeinde als Ganzes, Ephesus war ja eine Ortsgemeinde, als Ganzes funktionieren, dass der Tempel funktioniert. Und, das ist, denke ich, auch ganz wichtig, der ganze Leib jetzt in der Ortsgemeinde sichtbar, funktioniert ja nur dann, wie das einzelne Glied, der einzelne Tempel, der wir ja alle sind, vom Herrn Jesus, wirklich auch gesund und geistlich vorangeht. Das heißt, nicht nur Ortsgemeinde als Ganzes, sondern du und ich als Tempel des Heiligen Geistes muss funktionieren. Und wir sehen bei Ephesus, wenn es eben nicht funktioniert, dann auch als Kollektiv, dann ist es gar nicht so ohne. Also wollen wir uns wieder ganz neu ausrichten, Sendschreiben zu Ephesus, wollen wir da reingehen. Ich möchte um der Zeit willen gar nicht jetzt das Sendschreiben einmal durchlesen, sondern wir werden punktuell gleich in den Brief hineingehen. Und zwar, Sendschreiben ja ganz klassisch, am Anfang stellt sich der Herr Jesus erstmal der Gemeinde vor und dann zeigt er, was gut ist, er zeigt, was weniger gut ist und wieder Aufruf dann auch zur Buße mit einer Verheißung. Und es ist ja wunderbar, dass wir uns immer wieder neu ausrichten dürfen mit dieser Verheißung, was dann geschieht, wenn wir uns ganz neu ausrichten. Wollen wir in der ersten Vers miteinander mal hineingehen? Und zwar sagt da der Herr Jesus zu dieser Gemeinde, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Um eine funktionierende Tempel zu sein, sprich Gemeinde, sprich individuelles, geistliches Leben, ist es wichtig, hier zu Anfang, dass wir auch die rechte Sicht auf den Herrn Jesus und seine Gemeinde haben. Also es ist ganz wichtig hier, er, der Herr Jesus, er wandelt durch die goldenen Leuchter, Also man braucht hier kein Bibellexikon zu Rate ziehen, was das jetzt heißt, goldene Leuchter und auch diese sieben Sterne, was heißt das? Ein Vers vorher wird es ja gedeutet. Ja, das sagt er ja, die sieben Sterne sind die Engel, das heißt die Verantwortlichen, wir würden sagen die Ältesten oder wie, nachdem wie eine Gemeinde aufgebaut ist, vielleicht der Pastor und der Leitungskreis oder was auch immer. Er hat die sieben Sterne in seiner Hand. Und er geht durch die sieben goldenen Leuchter, das heißt durch die Gemeinde, er ist anwesend durch seinen Heiligen Geist. Und ich denke, das ist ganz am Anfang auch wichtig, dass wenn wir ein funktionierender Leib sein wollen, in der Ortsgemeinde dann sichtbar, aber auch wir, dass wir die rechte Sicht auf den Herrn Jesus haben, wie er zur Gemeinde steht und nicht wie wir denken, was die Gemeinde ist und wie sie funktionieren sollte. In Epheser 1, Vers 22, da wird es nochmal ausgedrückt, da sagt der Paulus, und er, der Vater, hat alles seinen Füßen, das heißt den Füßen Jesus, unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das heißt, der Vater sagt hier selbst, der Herr Jesus ist eingesetzt als Haupt der Gemeinde, das heißt als Herr der Gemeinde. Das heißt, er sagt auch in der Gemeinde, wo es lang geht. Und das drückt er ja aus in dem, wo er sagt, ich habe die sieben Sterne, diese Ältesten, in meiner Hand. Das heißt, wer hat Autorität in der Gemeinde? In erster Linie nicht die Ältesten, die sind nur eingesetzt, sondern der Herr Jesus ist der, der den Leib steuert, auch die Ältesten. Das heißt, das hat zwei Aspekte. Älteste, Gemeindeleitung, kann ich tun, was sie denkt, was richtig ist, ja, also ist vielleicht auch wichtig, nicht die Tradition gibt vor, wie eine Gemeinde zu laufen hat, auch kein Dachverband oder irgendjemand, der theologisch, charismatisch, gebildet ist, der gut reden kann, der Visionen hat, in dem Sinn, dass er so neue, individuative Dinge in die Gemeinde reinbringen möchte, das ist nicht der Leib, ja, das ist schon falsche Richtung, sondern die Bibel sagt hier ganz klar, der Herr Jesus hat die sieben Sterne, das heißt die Ältesten in seiner Hand. Sprich, das hat zwei Auswirkungen. Wie gesagt, ein Ältester kann nicht tun und lassen, was er möchte. Er ist Diener der Gemeinde, aber er oder die Ältesten, das ist ja das biblische Modell, gebe ein Stück weit vor. Wir Gemeinde natürlich auch, müssen sie natürlich weise sein, aber sie können nicht tun und lassen, was sie wollte, aber gleichzeitig haben sie auch einen gewissen Schutz. Ja, wenn Älteste, und ich denke, das müssen wir uns auch als Gläubige immer wieder mal vor Auge halten, wenn ich sehe, wie man heute, wir haben es gestern gehört, wir sind humanistisch geprägt, wir sind demokratisch geprägt. Ich sage mal so, in einer Gemeinde kann nicht jeder in dem Sinne mitschwätzen, indem wir jetzt abstimmen, das geschieht und das geschieht, sondern in gewisser Weise gebe die Ältesten vor, wie die Richtung, wenn sie vom Herrn klarstehe, zu laufen hat. Und ich sehe das immer mehr auch in den Gemeinden, wenn ich so rumkomme, dass man oft gar nicht mehr, ich sag mal, ein gewisser Respekt, oder was heißt, die sind ja vom Herrn eingesetzt, der Herr hat sie in seiner Hand, dass man hier, ein Ältester ist doppelte Ehre wert, dass man heute sehr respektlos auch, sehr, also wenn es mir nicht gefällt, was er oder die Gemeinde vorgibt, dann auf Wiedersehen und wir müssen es anders machen. Hier einfach auch, stopp mal, das ist gar nicht dein Auftrag. Wenn die Ältesten vom Herrn richtig stehen, die Schutzhaber vom Herrn Jesus in seiner Hand sind, dann muss ich manchmal vielleicht auch Dinge in meinem Glaubensleben akzeptieren, auch wenn es mir nicht gefällt und wenn ich die Dinge auch anders sehe, solange die Ältesten geistlich vorangehen. Also ich denke, das ist wichtig. So funktioniert nur der Leib. Ja, der Herr ist mein Haupt, alles andere regelt er. Und jetzt ja, die Frage, wie komme ich in diesen Leib, in dieses Gebäude, in diesen ja, weltweiten Leib? Natürlich, klar, 1. Korinther 12, 13, wenn jemand wiedergeboren ist durch den Geist, kommt er in diesen Leib Christi. Und jetzt ist wunderbar, in 1. Petrus 2, 5 sagt ja die Bibel, durch die Wiedergeburt wird jeder Gläubige, du und ich, ein Stein an diesem Tempel. Ja, und wir sollen uns ja aufbauen lassen zu diesem geistlichen Tempel. Und jetzt ist ja die Frage, wie, und das ist jetzt wichtig für unsere Anfangsprämisse, wie baut denn der Herr den Leib Christi auf? Er lässt ja keine Visionen heute oder wie bei Daniel irgendwas an der Tafel schreiben oder spricht vom Himmel oder gibt irgendwelche Sonderoffenbarungen, sondern der Leib Christi wird durch seine, wen? Die Gläubigen, die Steine am Leib aufgebaut. Ja? Menschenprediger, die eingesetzt sind, Menschen machen Seelsorge, erbauen einander, Menschenlehre, das macht ja nicht irgendjemand im Hintergrund, sondern da bist du und ich gefragt, jeder nach seiner Gabe, die er hat, evangelisiere. Das tun wir. Und jetzt wieder, wenn wir nicht recht sind, jeder Einzelne von uns, dann wird auch der Leib Christi als Ganzes, auch als Ortsgemeinde, nicht funktionieren in dem Sinn. Und deswegen ist es wichtig, dass was jetzt kommt, dass wir diese gewisse Sichtweise auch haben, diese Rechte. Und zuerst eben, der Herr ist der Herr der Gemeinde. Die Ältesten gebe hier gewisserweise vor, das ist schon mal das Grundgebäude. Ja? Also jeder ist wirklich hier gefragt. Das heißt, Zwischenfrage, was ist deine Sicht von Gemeinde und vom Herrn und von den Ältesten? Ja, wenn wir hier nicht biblisch anfangen zu denken, jeder tut, was recht ist nach seiner Meinung, dann wird es schwierig sein, ein funktionierender Tempel gerade in der Endzeit zu sein. Wollen wir trotzdem weiterhin, egal was um uns herum geschieht. Also, das war der erste Punkt, ist wichtig, die rechte Sicht auf Jesus und die Gemeinde. Und jetzt geht er ja weiter hier. Er sagt jetzt der Herr Jesus, und das ist jetzt die rechte Sicht auf unser Tun. Ja? Das ist das Zweite, was stimmen muss, du und ich, was sollen wir eigentlich tun? Und der Herr Jesus sagt hier, Musterbeispiel Ephesus-Gemeinde, die waren wunderbar. Das war wirklich eine vorbildliche Gemeinde in dem, was sie taten. Er sagt hier, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Böse nicht ertragen kannst und dass du die geprüft hast, die behaupten, sie seien Apostel, sind es nicht. Und du hast sie als Lügner erkannt. Du hast schweres Ertrag und hast standhaftes Ausharren. Um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Der Herr Jesus sagt jetzt das zu dieser Gemeinde, was wunderbar ist. Wissen, das kann ich jetzt so als Schablone nehmen, wenn wir das jetzt kurz durchgehen und sagen, ist das bei mir auch so wunderbar? Ja, dann ist alles bestens, funktionierender Tempel. Vielleicht gibt es aber auch was, was ich nachjustieren muss. Ja, also er sagt hier am Anfang zu dieser Gemeinde, ich kenne deine Werke, ich weiß alles, was ihr tut. Ich finde auch, das hat wieder zwei Aspekte. Einer ist der sehr tröstliche Aspekt und der andere ist, ja, ist, kommt darauf an, wie ich gerade stehe. Ja, ihr kennt es vielleicht noch aus der Schule, wo man einfach, wenn man was gewusst hat, in der Schule, wenn man so gut vorbereitet war und der Lehrer hat dann gefragt und du wusstest es, hast du gesagt, hier Lehrer, komm, schau, ich will das präsentieren. Ja, wunderbar, dann hast du das präsentiert, dann war das kein Problem. Aber wenn der Lehrer gesagt hat, so, jetzt mach mal die Hausaufgabe raus, ich will mal durchgucken ein bisschen, dann war die Zeit, wo man vielleicht gesagt hat, oh, Lehrer, kann ich mal kurz auf Toilette gehen, ich muss mal kurz und dann auf Wiedersehen. Ja, also zwei Aspekte, wenn ich vorm Herrn wunderbar stehe ich, das Kennen, etwas Tolles, brauche ich kein schlechtes Gewissen habe, aber manchmal ist es halt auch, ja, so, oh, kennt es der Herr Jesus, ist vielleicht doch dann unangenehm, aber, wisst ihr, der Herr Jesus ist der Herzenskenner, das heißt mal im Evangelium, es muss ihm keiner sagen, was im Herzen der Mensch, also was im Menschen drin ist, er kann die Herzen. Ja, und das ist manchmal vielleicht, wo man sagt, okay, muss ich mich vielleicht wieder neu ausrichten, aber ich denke, es kann auch ein Trost sein bei den Dingen, die wir jetzt gerade sehen. Wisst ihr, ich bin jemand vielleicht auch, der sich oft erklären will und sagt, ach, so habe ich es gemeint. Und dann kommt wieder jemand und sagt, oh, da unterstellt dir was. Wisst ihr, es spielt manchmal gar keine Rolle, was andere Menschen über dich denken oder was sie denken, was du gemeint hast, sondern das darf uns auch ein bisschen befreien. Der Herr Jesus weiß doch, wie es ist. Ja, und er kennt, brauchst dich nicht immer erklären. Manchmal musst du dich vielleicht mal erklären, aber wenn es der andere nicht schluckt, dann ist es nicht mein Problem. Ja, er kennt unsere Ausrichtung, unsere Motivation. Und hier sagt er, Gemeinde zu Ephesus, ich kenne deine Werke. Werke sind wichtig. Ja, wir haben es ja gestern vielleicht schon ein bisschen, das Salz und Licht zu sein, das äußert sich eben in dem Tun nach außen. Wir wissen, wir werden nicht durch Werke gerechtfertigt, aber Jakobus sagt auch, also wenn da gar nichts kommt, dann ist irgendwas falsch. Ja, zeig mir mal deine Werke, dann kann ich dir auch sagen, ob du gläubig bist. In dem Sinn, und der Herr Jesus kennt es. Er weiß mein Bestreben, er weiß das, was ich tue oder vielleicht auch nicht tue, wo ich vielleicht mehr tun könnte. Vielleicht bin ich ein bisschen eingeschlafen. Der Herr Jesus kennt die Werke, ob ich Salz oder Licht bin. Er sagt hier, ich kenne deine Bemühungen. Ist das nicht manchmal toll, dass der Herr Jesus meine Bemühungen kennt? Ob dann was dabei rauskommt, ist eine andere Frage. Aber dieses, dass ich mich bemühe im Reich Gottes. Die Menschen, sie sehen auch nur das, was vor Auge ist. Aber der bemüht sich vielleicht schon. Und das ist Bemühe, dieses Wort Bemühe, das zeigte Paulus vor allem, er meint es einmal evangelistisch. Ja, Paulus sagt man, ich habe mich bemüht, das Evangelium nach draußen zu bringen. Ist ja nicht jeder von uns ist ein Evangelist und ist begabt, auf der Straße zu stehen. Ich habe schon Gläubige fast zugrunde gesehen, die gesagt haben, ich kann das nicht, ich kann nicht mit anderen auf der Straße und jetzt habe ich die Werke nicht gebracht und jetzt bin ich ein schlechterer Christ. Die Bibel sagt ganz klar, jeder kann von sich aus Zeugnis geben, keine Frage, aber wenn das nicht meine Berufung ist, muss ich doch nicht auf der Stadtstraße stehen und das Evangelium verkündigen. Wisst ihr, der Herr kennt meine Berufung und deswegen bin ich nicht weniger wert, wenn ich halt jedes Mal bald ein Herzkasper kriege, wenn die anderen nach draußen gehen. Ja, und ich kann das nicht, da muss ich mir doch kein schlechtes Gewissen machen. Der Herr kennt unsere Bemühungen. Dieses Evangelist, also dieses Bemühen, das sagte Paulus auch, ich habe mich bei der Arbeit bemüht. Ja, er war ja auch Zeltmacher und. Und ich denke, das ist auch was Tröstliches. Wie viele von uns sind am Arbeitsplatz, haben vielleicht zu kämpfen auch, kenne ich auch Geschwister, die das schwer haben, mit dem Arbeitgeber oder mit Kollegen, Licht zu sein und Salz zu sein. Ja, aber der Herr kennt deine Bemühungen. Der Herr kennt sie genauso, wenn du schlampig am Arbeitsplatz bist. Das ist dann das Negative. Das sieht er auch. Aber so, wisst ihr, der Herr weiß um unser Bemühen. In der Gemeinde, am Arbeitsplatz und wo auch immer. Ist einfach wichtig, auch wenn jemand in der Rente ist. Wir haben ja sicher auch einige an Rentner. Wir haben Rentner in der Gemeinde. Die können oft nicht in der Gemeinde sein, weil sie zu Hause den Partner pflegen. Ja, dann brauchst du nicht weniger denken, ich bin jetzt weniger Christ, sondern das ist genau dein Auftrag, den du gerade hast. Der Herr kennt dein Bemühen. Wenn dein Bruder zum 10. Mal sagt, ja, wo warst du wieder in der Gemeindeversammlung? Ich habe meinen Auftrag erledigt. Ich sage, das ist funktionierender Tempel. Das Ausharren, sagt er, das Ausharren ist wunderbar in der Gemeinde von Ephesus. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit auch, in der wir leben, durch die Bedrängnisse, durch die Anfechtungen, die wir gehen, der Herr weiß um diese Bedrängnisse. Und wichtig ist es, dass wir auch hier ausharren. Ich sage mir immer, das Christsein, der Anfang ist gut und schnell gemacht. Aber das Ende, das was am Ende drauf rauskommt. Paulus sagt mir, ich habe den Glauben bewahrt, ich habe den Glauben gehalten. Und dieses Ausharren, dieses Geduldigsein, drunter gehen, das ist auch wichtig. Und Paulus sagt hier, Johannes sagt hier in der Offenbarung, der Herr weiß das, dein Ausharren. Und auch wenn es mal nicht so gut läuft, ja, dann bin ich trotzdem nicht weniger funktionierender Tempel. Als letztes hier sagt er hier, und du hast das Böse, oder er sagt hier, du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast die Lüge erkannt. Auch das war wunderbar in der Gemeinde zu Ephesus, dass da Leute standen, die hatten noch ein geistliches Durchblicksvermögen. Das ist ja im Grunde genommen in der heutigen Christenheit, ohne jetzt wieder böse zu sein, aber das ist fast gar nicht mehr gegeben. Ja, dieses wirklich zu prüfen auch, was ist vom Herrn richtig, was ist falsch vom Herrn Jesus, was ist nicht mit der Lehre Gottes in Ordnung aus der Schrift, das ist immer mehr in den Hintergrund geraten. Und wie schnell das geht, auch bei Gläubigen, dass sie auf diese Schiene reinfallen, dass da falsche Apostel kommen und falsche Lehren. Wir haben jetzt einen Fall auch, da ist wirklich gläubige Menschen, die von Kindheit an wirklich alles kennen in dem Sinn, sind jetzt auf so einen Guru reingefallen, auf irgendwo aus der koreanischen Ecke. Die sind wirklich da jetzt dort gelandet. Man fragt sich, wie kann das sein? Ja, und es ist gut, wenn wir auch in unserem Leben bibelfest sind und gewisse Dinge einfach Zeit, gerade heute, ich glaube, heute ist es noch wichtiger, dass wir einfach hier gewisserweise gesund sind. Also, wir sehen hier einfach, um das nochmal auch zusammenzufassen, eine wunderbare Gemeinde, besser geht es ja fast gar nicht. Ja, die haben noch die Nikolaiten, das heißt die, die das Volk beherrscht, durchschaut, also Klerikalismus oder auch die, die sich halt in den Vordergrund gedrängt haben, wie man das auch auslegt. Gibt es eine bessere Gemeinde als Ephesus? Tipptopp. Ja, man muss sagen, was kann da nicht stimmen? Was ist da wirklich, was kann da der Herr noch dagegen haben? Und jetzt muss ich mich einfach fragen, anhand dieser Punkte, wo stehe ich heute Morgen? Ja, mit meinen Werken, mit meinem Bemühen nach außen, ist da alles gut? Dann ist auch alles gut. Ja, mit dem Prüfen vielleicht oder diesem Ausharren. Der Jesus sagt, wenn diese Dinge stimmen in deinem Leben, in der Gemeinde, dann ist tippetoppe. Ja, also, das ist wichtig, dass diese Dinge stimmen, aber das ist nicht alles. Ja, und viele würden hier einfach sagen, ja, so eine Gemeinde sind wir, ich bin so ein Tempel, ich kann das alles, super, der Herr muss mit mir zufrieden sein. Aber das ist nicht alles. Und ich habe das in meinem Glaubensleben wieder gemerkt, dass du die Dinge, die du, weißt du, das ist ja für einen Menschen, wenn er diese Dinge so abhaken kann, die sind ja auch nach außen hin sichtbar, dass er dann denkt, das stimmt alles. Das ist ja auch einfach. Ja, man sieht, du bist aktiv, wunderbar, aber ich habe das jetzt wieder gemerkt bei mir, du kannst die Dinge tun, abhaken und bist trotzdem nicht dabei, beim Wichtigsten. Ich habe das jetzt wieder gemerkt beim Bibellesen. Ich habe Bibel mit Schreibrand, da tue ich mir immer so die Dinge rausschreibe, dann lese ich meine 5, 6 Kapitel, und dann habe ich gemerkt in der stillen Zeit, du bist nur noch fokussiert, rauszuschreiben. Und nach der halben Stunde, nachdem ich das alles getan habe, merke ich, was hast du jetzt eigentlich gelesen gerade? Was hat dir der Herr jetzt heute für den Tag wieder gesagt? Und ich muss sagen, ja, ein paar griechische Wörter rausgeschrieben. Ist das der Auftrag für deinen Tag? Da habe ich gemerkt, du kannst Dinge tun, die fromm sind. Du kannst sogar zeigen, guck mal, was ich wieder gemacht habe. Aber das ist nicht das. Ja. Und jetzt das sagt der Herr Jesus ja hier in Vers 4. Trotzdem, dass alles so wunderbar äußerlich ist, was ja auch gut ist, was er gut tut, das Wichtigste, ich habe was gegen dich, das ist, ich habe gegen dich, sagt er in Vers 4, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Jetzt sind wir uns einig, funktionierende Tempel, wenn das nicht stimmt, die erste Liebe nicht mehr stimmt, kann ich kein funktionierender Tempel sein, als Gemeinde nicht und als Einzelner nicht. Das ist wie bei dem Geschenk. Am Anfang begeistert, wunderbar, aber in dieser Gemeinde ist etwas eingedrungen, wo die vielleicht gar nicht gemerkt haben. Ja, und so ging das weiter. Und der Herr sagt, ich habe hier gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Dieses Wort, dieses... Also ich habe mir gedacht, wenn du die Liebe verlassen hast, das muss ja jeder Mensch merken. Aber dieses griechische Wort heißt einmal verlassen, aber es hat auch die Nuance von vernachlässigen. Dass du deine erste Liebe vernachlässigt hast. Und das fand ich ein interessanter Gedanke, weil ich stehe morgens auf und sage nicht, ich habe die erste Liebe verlassen. Aber hast du sie vielleicht vernachlässigt? Ist ein interessanter Gedanke. Und das kann sich schnell einschleichen. Wisst ihr, wieder bei diesem Wunsch. Ich habe als kleines Kind, mein größter Wunsch war, ich wollte einen Hase haben oder ein Meerschwein. Und eines Tages habe ich beides gekriegt. Die standen da. So, und da war ich Feuer und Flamme, wirklich. 2 Wochen. Dann wurde es schon weniger mit dem Putzen und mit dem Füttern. Und ich muss sagen, nach 4, 5 Wochen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich war froh, dass meine Mutter eingesprungen ist. Sonst wäre, ich hätte die da gelassen. Ich habe dann nur noch wieder Fußball im Kopf gehabt. Und seht ihr, alles brennen und auf einmal hat sich das eingeschlichen. Und auf einmal waren mir die Viecherle mehr oder weniger egal. Aber wisst ihr, das ist der Mensch. Ja, ich konnte früher glasklar, ich habe Adlerauge gehabt, mittlerweile, es verschwimmt, mit der Zeit verschwimmt es. Und das ist hier, wisst ihr, ich habe mich gefragt, die erste Liebe verlasse, wie geht es? Und vor allem, wenn ich sie verlasse oder vernachlässigt habe, was muss ich tun, damit es wieder normal wird? Funktionierender Tempel zu sein. Jetzt habe ich mir gedacht, oh, wo ich zum Glauben kam, was für wunderbare Gefühl ich habe. Wisst ihr, ich bin in eine Gemeinde gegangen, die war sehr ein bisschen so frei und die hatte großen Wert auf den Lobpreis gelegt. Und immer wenn ich in diesem Lobpreis war, und das waren ja professionelle Sänger, und das da so hochgebrodelt ist, dann habe ich den Herrn geliebt. Da habe ich gedacht damals, das ist so die Liebe, die man dann fühlen muss. Und dann brennt man. Das Problem war, wenn dann die professionelle Sänger nicht da waren, sondern nur eine Gitarre gespielt hat, dann habe ich den Herrn auf einmal weniger geliebt. Da kam ich nicht in diese. Wisst ihr, und da habe ich gemerkt, Gefühle allein oder Begeisterung, Motivation, ist das die Liebe zum Herrn, die man verlassen kann? Es geht ruckzuck. Und da habe ich gemerkt, was sagt denn die Bibel eigentlich über die Liebe zum Herrn? Ja, und jetzt möchte ich, das ist ja der Schwerpunkt hier, ich möchte wissen, bin ich da auf der Reihe? Hier nur ein paar Bibelstellen, aber ich werde sie nicht alle jetzt lesen, sondern punktuell, ich sage sie euch nur, falls ihr sie aufschreiben wollt. Wie kann ich mich die Liebe zum Herrn neu ausrichten? Das fand ich interessant, was die Bibel eigentlich sagt über die Liebe oder die Liebe zum Herrn, wie die sich äußert. Nehme ich überhaupt gar nicht im Gefühl. Klar, unser Fundament, Motivation ist der 1. Johannes 4, Vers 10 und 11. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist keine Frage. Ja, das, was er, wir haben das gestern schon, die Finsternis zum Licht, da muss ich sagen, Herr Jesus, das ist wunderbar, das ist meine Motivation zur Liebe, Jesus zur Liebe. Aber was der Herr Jesus dann über die Liebe sagt, ich finde, es ist interessant und viel nüchterner, als ich mir das oft gedacht habe, nämlich wie äußert sich das? Johannes, und das möchte ich jetzt lesen, Johannes 14, der Vers 21 und der 23. Vers. Es geht jetzt zudem, die Liebe nicht verlassen. Und da sagt der Herr Jesus ganz nüchtern, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich mit ihm offenbaren. Das heißt, hier heißt es schon mal, die Liebe ist jetzt nicht ans Gefühl gebunden, sondern an, kann man das heute noch sagen, an das Befolgen der Gebote Jesu. Wir haben es gestern ganz klar gehört und das, ich muss mal auch den Menschen sagen, die sich bekehren. Wenn ich mich bekehre, dann ist zwei Dinge. Er ist Herr und ich bin ein Sklave Jesu Christi. Das ist, ja, das ist es. Nicht eine Ebene. Ja, er sagt, ja, ihr seid meine Freunde, ich werde euch das offenbaren. Keine Frage. Aber von der Stellung her ist er immer noch der Herr. Herr der Gemeinde, Herr meines Lebens und ich bin ein Sklave um Jesu Christi Wille. Und deswegen brauche ich, und ich brauche das, ich muss seine Stimme hören. Er sagt, wenn du durchgehen willst, wenn du geistlich gesund sein willst, brauchst du meine Gebote. Und jetzt zeigt sich das, ob du gesund bist. Wer meine Gebote festhält, der ist es, der mich liebt. Und in Vers 23 gehen wir noch enger. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er was befolgen? Mein Wort. Und mein Vater wird ihn lieben. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Guck dir mal, das ist doch interessant. Die Liebe zum Herrn Jesus ist an das gebunden, was er hier offenbart hat in seinem Wort und das Befolgen dessen, was er geoffenbart hat. Also wenn ich das tue, was er sagt, dann weiß ich, meine Liebe ist zum Herrn Jesus klar. Jetzt geht die Bibel aber noch weiter. Wisst ihr, die geht immer enger. Gut, ich befolge sein Wort, aber wie äußert sich jetzt das? 1. Johannes 4, Vers 21. 1. Johannes 4, 21. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Die Bibel sagt, die Liebe Christi ist in der Rettung geoffenbart worden. Meine Liebe zu ihm äußert sich natürlich in der Liebe, dass ich mich freue über sein Erlösungswerk, aber dass ich seine Gebote halte. Seine Gebote sind in seinem Wort und in seinem Wort sagt er uns, ich liebe Jesus, wenn ich meinen Bruder, meinen Geschwister von ganzem Herzen Agape liebe. Das ist eine Äußerung der Liebe. Das heißt, ich kann nicht sagen, Gemeindealltag, Herr, ich liebe dich, ich stehe vor deinem Altar, preis den Herrn, und dann, jetzt kommt der Geschwister, den ich sowieso nicht, und Messer ins Herz. Aber wie ist es denn oft so? Ja, nochmal, ich rede nur von unserem Herz. Und der Herr Jesus kennt es. Ja? Aber ich fand es nur spannend. Wie äußert sich denn Liebe? Und die Bibel sagt im 1. Johannes auch ganz klar im 2. Kapitel, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und da sagt er aber auch, wer seinen Bruder hasst, im Vers 10 und 11, wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Ich kann viel sagen, ich bin Salz und Licht, wir sind ein funktionierender Tempel, ich bin ein funktionierender Tempel, der Herr Jesus hat mich gerettet, alles schön und gut. Aber die Bibel sagt ganz klar, wenn es untereinander nicht stimmt, und jetzt irgendein Zusatz, so viel an mir liegt, soll ich mit jedem Menschen Friede haben. Mit jedem Menschen, auch mit den Geschwistern. Es gibt manche, da kannst du tun und lassen, was du willst. Da brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Nur, ich sag mal, das ist hier ein Gradmesser für die Liebe zum Herrn Jesus. Bin ich mit Gott und Menschen in Ordnung? Jesus sagt mal in Matthäus auch, wenn du deine Gabe zum Altar bringst, das heißt Räucherwerk, das heißt Altar, ich stehe vor ihm, ich bete ihn an, ich bete, und dann merke ich, dass jemand etwas gegen mich hat. Was soll ich tun? Feuer vom Himmel regnen lassen? Nein, er sagt dann, diese Ebenen, ich finde manchmal, der Herr Jesus, er ist viel intensiver, als wir oft denken. Er sagt auch einmal, wisst ihr, ich kann viel beten und fromme Schau machen. Der Herr Jesus sagt, der Vater, ihr sollt uns einschließen, Gebetskämmerle, der Vater, der im Verborgenen was? Ja, sieht, das ist interessant, nicht hört. Ich kann viel sagen im Gebet, euch, ich kann euch sagen, ich bin nicht perfekt, ja. Aber ich kann viel Schau machen, nur der Vater sieht es, spätestens der Vater sieht es, was los ist, auch untereinander. Und ich möchte funktionierender Tempel sein. Und ihr denke ich auch, dass wir wirklich Salz und Licht sind für den Herrn Jesus. Und jetzt kommt aber das Problem. Das kann man so leicht predigen. Ja, wir müssen halt nur unseren Nächsten lieben. Ja, ist das menschlich möglich? Es ist nur im Herrn Jesus möglich, in der Frucht des Geistes. Das ist keine Frage. Und jetzt haben wir das Problem, gerade Matthäus 24, 12, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wenn man das höre, was man gestern schon gehört habe und aus der Medien höre, dann wird die Liebe in viele erkalter. Das heißt, das ist nochmal eine Herausforderung. Ja, wir sind ja in diesem antichristlichen Reich, und jetzt seht man, was der Paulus, das war bei Paulus schon so, dass in Menschen, und sag mal so, wo ist denn das größte Angriffsfläche, ist doch zwischenmenschlich. Zwischenmenschlich. Und was musste der Paulus alles erleiden? Diotrephes. Er sagt einmal, mich haben alle verlassen. Als er Verteidigung hatte, ist ihm keiner beigestanden. Es gibt Menschen, ich habe das auch schon im Gemeindeleben, haben mich Menschen so enttäuscht, wo ich gedacht habe, und die soll ich jetzt noch lieben. Denen soll ich jetzt noch Agape lieben, bete für sie. Ja, ich muss sie nicht hinterher schmeicheln, das ist nicht, die haben ihre Gründe dann. Aber wie schnell ist man doch verbittert? Zugeschlossen. Nochmal, Frage, sind wir mit Gott in Ordnung? Sind wir mit Menschen in Ordnung? Ist die erste Liebe da, so wie es der Herr Jesus hier sagt? Aufruf, der Herr Jesus sagt, das ist da, ihr seid in viele Dinge wunderbar, aber es gibt gewisse Bereiche, und der ist nicht ohne, der ist nicht so gut, und jetzt ist ja wunderbar, dass der Herr Jesus nicht sagt, auf Wiedersehen, das war's für euch, sondern er macht jetzt ein wunderbares Angebot. Vers 5, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Ich glaube, das ist jeder. Wir sind alle doch vergessliche Menschen. So wie Israel vergesslich war, so sind auch wir vergessliche. Wir müssen einfach wieder gucken, so wie ich immer wieder nachdenke, wenn ich das Haus verlasse, habe ich den Schlüssel dabei? Habe ich mein Herz dabei? Also ich brauche kein... Ob du vielleicht eine Herztablette dabei hast, Medikamente, hast du den Ofen ausgestellt? Wisst ihr, mal bedenke, was mache ich eigentlich? Reflektiere. Wie sieht's aus in meinem Leben? Ist der Herr der Gemeinde, Werke, wie sieht's aus? Alles wunderbar oder nicht? Liebe zum Herrn Jesus, zu meinem Nächsten? Denk doch mal drüber nach wieder. Wir sind so von dem, alles rattert bei uns ja nur noch. Mal wirklich Zeit nehmen, wie sieht es bei uns aus? Und dann sagt er, bedenke mal, wovon du gefallen bist. Bedenk mal drüber nach. Das ist interessant. Mach mal wieder Inventur, christlich, mit deinen Mitmenschen. Wo ist da was? Er sagt hier, wovon du gefallen bist. Und das ist interessant. Das steht im griechischen Perfekt-Konstruktion. Und das fand ich immer interessant. Perfekt heißt, es ist an einem Punkt in der Vergangenheit geschehen und hat Auswirkungen bis heute. Beispiel zwischenmenschlich. Da hat dich jemand enttäuscht, brutal, an einem Punkt. So enttäuscht, dass du dich verhärtest. Immer mehr. Und das hat Auswirkungen bis heute. Oh, man sagt ja natürlich, ich bete auch für dich. Aber im Herzen, was ist da drin mit dem? Geht rucki zucki. Und dann wird der Tempel unwirksam. Groll, zwischenmenschlicher. Und jetzt sagt der Herr Jesus, Mensch, tu Buße. Denk drüber nach, richte dich neu aus, mache 180-Grad-Wende. Und ich sage auch wieder, das ist menschlich gesehen. Ich habe Menschen im Kopf, da denke ich, Herr, wie soll ich das machen? Ich befehle es dir einfach an. Ich brauche kein Gefühl dafür. Herr Jesus, ich befehle dir diesen Menschen an. Komm du mit ihm zurecht, schreite du ein, du weißt, wie die Sache ist. Oder schreit in mein Herz auch ein. Das gibt es auch, dass ich sage, ich muss jetzt Ding. Und dann sagt er, tue die ersten Werke. Fang wieder da an. Was, die ersten Werke? Was waren denn die ersten Werke? Wisst ihr, die ersten Werke heißt es nicht, jetzt muss ich aber wieder, jetzt muss ich aber wieder und das und das und das. Was sind die ersten Werke? Epheser 2,10. Die Werke, die Gott zuvor bereitet hat in unserer Wiedergeburt. Der Herr weiß doch genau, was du und ich tun sollen. Einfach richte dich doch wieder neu aus. Frag doch den Herrn mal wieder, was du tun sollst. Frag doch mal den Herrn, mit wem du nicht in Ordnung bist. Frag doch ihn auch mal, wo er dich wunderbar sieht. Die ersten Werke. Wisst ihr, und wenn ich so vorgehe, wie das sagt Herr Jesus, du hast doch alles für mich getan, ich will wieder zurückkommen, was du für mich getan hast, dann brennt doch der Motor schon wieder von automatisch. Ja, ihr wisst doch, als ihr verliebt wart, oder das erste Mal vielleicht, oder keine Ahnung, wo ihr wirklich so ein Brennen gehabt habt, da musste doch euch keiner sagen, was ihr tun sollt. Und dass ihr in Ordnung seid mit dem. Ja, da habt ihr euch von ganz allein geduscht. Dann habt ihr euch ganz allein die Haare mit der besten Pomade gemacht, Lockewickler in wunderbar geschminkt. Da habt ihr Geschenkle gemacht, da braucht dich keiner auffordern. Das kommt von automatisch, ja? Durch ihn, durch den Weinstock. Aber man muss sich mal wieder neu ausrichten, wo stehe ich eigentlich? Ja? Ziel ist wieder Verherrlichung Gottes. Der Vater im Himmel wird verherrlicht. Okay, jetzt wissen wir eigentlich, was wir tun sollen, bedenke, wovon wir gefallen sind, nachlässig geworden sind. Und ich denke, das ist ein wunderbares Angebot. Und ich denke, jeder von uns sollte das so für sich bewegen, weil der Herr Jesus sagt jetzt etwas für die Ortsgemeinde natürlich, aber jetzt wieder, das fängt bei mir an. Er sagt in Vers 5b, tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Ich kann das alles hören, ich kann sagen, ja, das geht hier rein, da raus, wie ich beim Bibel lese. Das ist keinem geholfen. Wisst ihr, der Herr Jesus hat eine Barmherzigkeit, die ist unermesslich. Aber der Herr Jesus sagt letztendlich auch hier zu dieser Gemeinde, wenn du nicht Buße tust, ich werde deinen Leuchter wegstoßen. Und genau das ist in der Geschichte geschehen. Irgendwann war der Leuchter, Ephesus, die Gemeinde gab es nicht mehr. Ja, und das ist... Es muss ja nicht so sein, dass eine Ortsgemeinde dann sichtbar weggestoßen wird. Das kann sein wie ein Sardes. Dass du sagst, ich lebe und ich bin, das kann ich auch sagen, ich lebe wunderbar. Und der Herr sagt so, du bist schon tot, schon lang tot. Bis er einfach wieder sich neu ausrichtet und diese Wurzeln, das, was bei uns so wächst, an Unkraut rausschmeiße. Und dann kann der Leuchter auch wieder wirklich leuchten. Der Einzelne hat letztendlich Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Ja, und ich habe das gemerkt, das ist jetzt zum Schluss, ich habe gemerkt, neulich, schon ein bisschen her, da hat es auf einmal, ich habe geschlafen, auf einmal höre ich es tropfen. Tropfe ich, und da denke ich, wo kommt das her? Dann war einer unterm Dach Und dann hat eine kleine, ja, wie nennt man diese Dinger? Ich bin kein Handwerker, war auf jeden Fall ein Loch drin im Dach. Alles andere war wunderbar, das ganze Dach, nur ein kleines Loch war drin, das hat mich zur Weißglut gebracht. Das ist getropft und getropft. Das ist Auswirkungen. Der Kleine hat Auswirkungen. Wir sind jetzt in Neu, mussten ein Haus ziehen zur Miete und wir sind da reingekommen, es war alles kalt. Kein Wasser, Heizung kalt. Dann habe ich unter im Keller geguckt, die kleine Heizkörper, da war kein Öl mehr drin. Und diese kleine Heizkörper mit dem wenigen Öl, gar kein Öl mehr drin, hat Auswirkungen aufs ganze Haus gehabt. Ja, als das Öl drin war, wunderbar. Da war wieder alles schön, konntest dich duschen. Wissen, das ist es. Der Weinstock muss stimmen mit dem Herrn Jesus, dann wird es von ganz alleine warm und dann kann ich in der Kraft Gottes gehen, dann kann ich auch mit den Mitmenschen in Ordnung sein. Ja, dieses Gebannte, das wir oft mitnehmen, auch Josua 7, rausschmeißen. Einfach klar mit dem Herrn und mit Menschen. Und der Jesus sagt zum Schluss, wer ein Ohr hat, der höre, was dem Geist, der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet und wer ist ein Überwinder? 1. Johannes 4, der zum Herrn Jesus gehört und kindlich an ihm bleibt, der überwindet die Sache. Ist ja wunderbar, dass der Herr Jesus uns auch für solche Dinge Kraft gibt. Wer überwindet? Präsenz aktiv. Wer dauernd überwindet mit dem Herrn Jesus, der ist der, der die Verheißung bekommt. So sieht's aus. Wollen wir uns einfach fragen, wie wir als gemeinsamer Tempel stehen, Ortsgemeinde, aber zuerst bei mir anfangen und dann gibt der Herr, denke ich, auch Gnade, egal was um uns herum passiert. Ich möchte noch zum Abschluss beten mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns auch dieses Vorbild von Ephesus zeigst in der Bibel, diese Gemeinde, die wirklich Vorzeigegemeinde ist. Und wenn man von außen so schaut, dann müsste man wirklich sagen, es kann nicht besser werden. Aber du bist der Herzenskenner, Herr, du zeigst uns auch die tiefe innere Mängel und Herr Jesus, gerade die Liebe zu dir, die sich auch äußert im Gehorsam, auch im Zwischenmenschlichen. Schenk du einfach, Herr, dass wir eine neue Sicht auf dich bekommen, dass wir mit Menschen und Gott in Ordnung sind, dass wir wirklich funktionierender Tempel sein können, dass du nicht den Leuchter irgendwann wegstoßen musst, sondern dass wir dich verherrlichen können, Salz und Licht zu sein. Dafür schenk du Gnade bei jedem Einzelnen. Wir danken dir dafür. Amen. Amen.